Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Textquartett. Heute zu dem Thema, das uns nicht erst seit der Pandemie beschäftigt, aber seitdem immer akuter verfolgt, nämlich Betriebsstätte und flexibles Arbeiten. Und ein paar Einblicke in die Praxis gewährt uns unser heutiger Gast. Wir freuen uns, dass du heute mit bei uns bist, Susanne Kölbel.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier Teil dieser Session zu sein.
Susanne, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Ich darf dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du bist Steuerberaterin und zwar bei Rödl & Partner am Standort in München. Bist im Bereich der gestaltenden Steuerberatung und natürlich auch, deswegen bist du auch unser Gast hier, des internationalen Steuerrechts tätig. Berätst eigentlich weltweit tätige Unternehmensgruppen im Bereich der grenzüberschreitenden Steuerstrukturberatung, in der steuerlichen Strukturierung von Unternehmenskäufen, in der Begleitung von Transaktionen. Und du beschäftigst dich auch mit der internationalen Nachfolgeplanung, auch ein ganz spannendes Thema. Daneben kennt man dich sicherlich aus einigen Fachaufsätzen, Beiträgen, Handbuch zum Unternehmenskauf würde ich gerne erwähnen, zur Restrukturierung, ein Kommentar zum Umwandlungssteuerrecht von Thomas Eisgruber hast du mitgeschrieben. Nadja, glaube ich, du hast da auch mitgeschrieben. Auch daher dürftet ihr beide euch wieder kennen. Das ist immer ganz witzig, wie sich im internationalen Steuerrecht alle Wege immer wieder kreuzen. Und ab 2023 wirst du auch beim Kollegen Florian Hase mitschreiben an dem Werk zur Wegzugsbesteuerung. Und dann hast du noch eine ganz spannende Facette und über die würde ich gleich als erstes auch mit dir gerne sprechen. Du bist nämlich ganz aktives Mitglied der WIN Deutschland, der Women of IFA Network Deutschland. Wir haben ja hier im Podcast schon auch mit Christian Käser und Berthold Welling über die IFA und den IFA-Kongress gesprochen. Deswegen ist es jetzt ganz spannend, auch jemanden aus der WIN-Leitung mal zum Gespräch zu haben. Du hast die stellvertretende Leitung vor kurzem übernommen. Du bist Kassenwart bei den WIN und du engagierst dich jetzt auch in der Vorbereitung der WIN Konferenz, die am 21. März wieder in Berlin stattfinden wird. Kannst du uns vielleicht einleitend dazu schon ein bisschen einen Vorgeschmack geben, was man sich da erwarten darf, wenn man die Konferenz besucht?
Ja, sehr gerne. Also das Thema der Konferenz ist Future of Tax und sie findet zum Glück endlich wieder in Präsenz statt in Berlin. Wir haben auch eine ganz tolle Location. Das ist das Beach Mitte. Ich würde mal sagen, jeder kann seine Flipflops schon mal rausholen. Es ist in der Tat so, dass die ja in dem großen Konferenzraum, also es ist alles natürlich schön beheizt und auch überdacht, aber wir sitzen auf Sand. Also von dem her High Heels tauglich ist die Veranstaltung jetzt nicht unbedingt, sondern eher Flipflops oder eben die Turnschuhe. Aber vielleicht mal zum Inhalt her. Wir haben ganz tolle Speakerinnen und Speaker. Die Keynote wird die Frau Professor Dr. Luise Hölscher haben mit dem Thema Digitalisierung und Innovation. Ansonsten haben wir zwei größere Panels und daneben dann eben auch noch einzelne Workshop-Sessions. Wie gesagt, das Thema Future of Tax, es wird viel um Digitalisierung im Steuerrecht gehen, aber auch globale Mindestbesteuerung, Hinzurechnungsbesteuerung, auch Global Mobility, worüber wir ja jetzt dann auch gleich sprechen werden. Steuern und Nachhaltigkeit wird auch ein Thema sein. Und wir haben auch zwei nicht fachliche Workshops, eben unter anderem auch zur Generation Z in der Arbeitswelt. Ich denke mal, das ist auch etwas, was jeden umtreibt. Und ja, ansonsten, wir sind schon ganz heiß auf die Konferenz, freuen uns, möglichst viele begrüßen zu dürfen. Die Konferenz ist auch kostenlos, was, glaube ich, vielleicht ja auch nochmal einige dazu ermutigen könnte, sich anzumelden. Und natürlich ist die Konferenz nicht nur für die Damenwelt gemacht, sondern eben auch für die Herrenwelt. Also es sind sowohl Teilnehmer als auch Teilnehmerinnen ganz herzlich willkommen.
So, jetzt gehen wir zum fachlichen Teil. Arbeiten im Ausland. Das war, vor ein paar Jahren ging es immer nur um Entsendungen und genau, also das wollte ich noch kurz sagen. Der Florian, der war ja jetzt entsendet in die USA, der ist heute nicht mit Gastgeber, sondern wir sind heute mit Nadja und Eva hier. Wir sprechen nicht über Entsendungen. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich gut läuft, was auch geregelt ist, sondern über diese Themen, die stärker werden, die es auch schon länger gab, aber jetzt natürlich verstärkt sind unter dem Buzzword Remote Work, Workation, New Work und so weiter. Also letztlich alles, was damit zu tun hat, dass man nicht im Inland, sondern vom Ausland her arbeitet, aus welchen Gründen auch immer und kurzfristig oder auch längerfristig und was das alles für Implikationen haben kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wissen natürlich alle, wir haben alle damit Berührungen. Wir sehen bei den verschiedenen sozialen Netzwerken und so weiter, dass Firmen mittlerweile oder Unternehmen direkt damit werben, dass Workation angeboten wird und dass das natürlich irgendwie ein weiteres Goodie ist, was man gibt. Und wir merken natürlich aus dem steuerlichen Bereich, wenn wir sowas oder wenn wir solche Dinge hören, dann bekommen wir eher Bauchschmerzen. Wie regelt man das Ganze? Wenn man dann mit den Kollegen spricht, die das verständlicherweise wollen, sind wir eher, also stößt man auf Unverständnis. Die Leute schütteln den Kopf, was da für steuerliche Themen oder Komplexitäten dahinter stecken. Und es ist schwierig, sich da in gewisser Weise dann verständlich und auch hörbar zu machen im Unternehmen. Im ersten Schritt und natürlich im zweiten Schritt dann das Thema, wie kriegt man das compliance-mäßig hin und wie letztlich bespricht man das später mit der Finanzverwaltung. Darum geht es. Was wir merken bei dieser Entwicklung, einerseits alle wollen es, zu Recht. Andererseits brauchen wir oder sind die jetzt vorhandenen Regelungen in gewisser Weise aus der Welt gefallen oder aus der Zeit gefallen. Wir wissen, dass es eine Working Party 1 gibt bei der OECD, die sich mit dem Thema beschäftigen soll. Man hört ehrlicherweise noch nicht so viel darüber, nur dass das Ganze sicherlich nicht in 2023 dort zu Ergebnissen, konkreten Ergebnissen kommen wird, was misslich ist in der Praxis, weil wir jetzt immer noch mit einer Zwischenzeit leben müssen und die Dinge handeln müssen. Und jetzt gebe ich mal weiter an meine Kolleginnen mit den Fragen.
Susanne, ich glaube, wir können einfach mal mit der Einstiegsfrage losstarten. Bei Rödl & Partner wird ja auch viel Mittelstand beraten sozusagen, der auch quer in Europa, wenn nicht weltweit, eben unterwegs ist. Wie brennend ist das Thema nach deiner Wahrnehmung? Was treibt die Unternehmen um? Wie oft sind solche Fragen bei dir und bei den Kolleginnen und Kollegen auf dem Schreibtisch präsent? Und wie geht ihr damit um in der Praxis?
Also das Thema ist sehr brennend. Wir haben es jede Woche auf dem Tisch in unterschiedlichster Couleur. Das Ganze ist natürlich auch getrieben durch den ganzen Fachkräftemangel, der Kampf um die besten Mitarbeiter und Arbeitskräfte. Und die Unternehmen wollen sich natürlich auch modern und flexibel aufstellen. Und von dem her kann da jetzt keiner mehr irgendwie sich dagegen versperren. Also die Corona-Pandemie hat natürlich erheblich dazu beigetragen, dass man ja auch gemerkt hat, die Arbeitsergebnisse passen auch, wenn man aus dem Homeoffice arbeitet, beziehungsweise einfach halt nicht mehr im festen Büro, eben den man eben im Unternehmen hat. Ich brauche halt einfach ein gutes WLAN und dann kann ich eigentlich von überall aus arbeiten. Und von dem her ist dieser Punkt nicht mehr greifbar, dass man sagt, Arbeitsergebnisse passen nicht, wenn ich nicht im Büro arbeite. Und Unternehmen können sich dem dann eben auch nicht mehr versperren und wollen das auch nicht mehr, weil sie einfach merken, wir brauchen Mitarbeiter, wir müssen attraktiv bleiben. Und von dem her ist es wirklich ein Thema, wo die Unternehmen jetzt verstärkt eben auch herangehen und sagen, okay, ich muss das anbieten, weiß aber, da sind gewisse Risiken mit verbunden. Und da ist eher die Frage, welche Risiken sind das, habe ich die eben alle im Blick.
Ja, kannst du da vielleicht einen kleinen Überblick geben, welche Fragen stellen dich die Unternehmen in dem Zusammenhang? Welche Risiken identifizieren sie?
Also man muss sagen, die Themen, die sind ja oftmals bei HR aufgehängt, weil das diejenigen sind, die ja auch die Arbeitsverträge machen. Und somit ist natürlich erstmal das arbeitsrechtliche Thema immer im Vordergrund. Dann relativ schnell weiß man auch, okay, Sozialversicherungsrecht ist auch ein Thema und Aufenthaltsrecht gegebenenfalls auch, insbesondere wenn es dann halt eben die EU verlässt. Glücklicherweise, was nicht immer so der Fall war, sind auch die steuerrechtlichen Themen präsent. Prozent in den HR-Abteilungen natürlich zuvorderst die Lohnsteuerthemen, was natürlich den Arbeitnehmer interessiert. Wo habe ich denn nun dann meinen Arbeitslohn zu versteuern, wenn ich im Ausland tätig bin? Dann interessiert natürlich den Arbeitgeber auch, habe ich irgendwelche Pflichten, was den Lohnsteuereinbehalt betrifft? Muss ich mich irgendwo am Ende im Ausland registrieren oder kann das vielleicht auch für mich jemand übernehmen? Was so nach und nach auch bei den Unternehmen ankommt oder bei den ja verantwortlichen Abteilungen ist, es geht ja nicht nur um den Arbeitnehmer, sondern es kann ja auch um den Arbeitgeber gehen, dass auch der ja Themen haben könnte, wenn ein Arbeitnehmer im Ausland tätig wird, also sprich eben Stichwort Betriebsstätte. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das war ja vor 5 Jahren vielleicht noch nicht so auf dem Radar, aber das wird jetzt immer präsenter, je nachdem, wen ich da halt eben im Ausland habe, dass ich da eben Betriebsstättenrisiken ja etablieren kann.
Ja, dem Thema Betriebsstätte, dem wollen wir uns gleich noch genauer widmen. Aber vielleicht zuvor noch aus deiner Beobachtung, ist das Thema internationales Homeoffice, ist das eher ein Thema für den ja grenzüberschreitenden Bereich mit den Nachbarstaaten oder ist das betrifft das auch Länder, die sozusagen um die ganze Welt verteilt sind oder ist es beides und was hängt sozusagen, welche Konsequenzen hängen damit zusammen?
Also ich würde sagen, wir sprechen jetzt immer vor Corona, nach Corona. Aber also vor Corona war es vielleicht schon noch eher so in dem grenznahen Bereich. Also man kennt ja auch die ganzen Grenzpendlerregelungen, die es eben in einzelnen Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Aber wie ich schon eingangs gesagt habe, nachdem man gemerkt hat, okay, ich brauche einen Laptop und irgendwie ein funktionierendes WLAN, ist es also definitiv kein grenzüberschreitendes Thema mehr oder im grenznahen Bereich, sondern weltweit. Und wie gesagt, betrifft dann eben auch den indischen ITler oder der halt sonst wo sitzt in irgendwelchen Drittstaaten, also nicht nur EU-Staaten. Und wie gesagt, es ist auch gepaart und das merken wir sogar auch halt bei uns im Unternehmen. Man will den besten Mitarbeiter haben und oder man nicht nur den besten, sondern man braucht eben die Fachkräfte, die Experten und dann ist es mittlerweile egal, wo der sitzt. Hauptsache, ich bekomme den mit seinem Know-how.
Vielleicht noch die Frage, wirklich sehr grob und als Mittelwert von all deinen Mandanten, die du hast. Wo stehen die jetzt so zwischen 1 bis 10, zwischen ich habe das Thema verstanden, also wie du auch sagst, das sind ja hauptsächlich die HR-Abteilungen, wo es als erstes Mal auftritt. Ich habe das Thema verstanden bis am Ende, also die perfekte Welt, Prozesse sind implementiert, man ist vollkommen compliant und sicherlich ist irgendwas dazwischen. Aber sind wir noch so am Anfang oder sind wir jetzt schon so in einer Phase, es haben alle verstanden und wir sind auch schon Prozesse implementiert? Wie siehst du das?
Also Prozesse implementiert, das sind dann schon die wirklich sehr, sehr weit sind. Und es sind mit Sicherheit auch die Großen, die da regelmäßig mit zu tun haben. Aber ich würde mal sagen, um diese Kategorie 1 bis 10, also so 1, ich habe noch gar nichts gemacht und 10, ich bin schon völlig ausgestattet, würde ich zwischen 5 und 10 ansiedeln. Und dann kommt es einfach auf die Größe des Unternehmens an, ob die überhaupt Prozesse implementiert haben. Je größer das Unternehmen ist, umso mehr lohnt sich ein Prozess auch dann in digitaler Art und Weise. Je kleiner es ist, wenn ich nicht so viele Mitarbeiter habe, die ich da ins Ausland schicke, ist jetzt der falsche Begriff, aber der im Ausland tätig ist, dann geht man halt etwas pragmatischer an die Sache ran.
Und ob das Ganze hält, werden wir es in 2-3 Jahren dann sehen, ne? Wenn die Finanzverwaltung ein bisschen tiefer einsteigen.
Also Matthias, ich kann dir sagen, aus Sicht der Finanzverwaltung, zumindest der deutschen Finanzverwaltung,
10.
ist das Thema tatsächlich ein 10er-Thema. Ja. Mhm. Mhm. Und zwar, wir haben es ganz kurz schon gestriffen, seit der Corona-Pandemie, seitdem ja die deutsche Finanzverwaltung auch mit den wesentlichen Nachbarstaaten diese Konsultationsvereinbarungen geschlossen hat, um während der Corona-Pandemie die pandemiebedingten Verzerrungen sozusagen abzumildern. Aber nachdem die Corona-Pandemie ja jetzt mehr oder weniger beendet ist, man zumindest Homeoffice nicht mehr allein auf pandemische Beschränkungen zurückführen kann, ist klar, dass wieder die alten DBA-rechtlichen Regelungen zählen mit der entsprechenden Konsequenz, dass Arbeitnehmer möglicherweise in 2 Staaten dann steuerpflichtig werden, wenn die Grenzpendlerregelungen nicht mehr passen. Also beispielsweise zwischen Deutschland und Österreich ist das der Fall mit vielen tausend registrierten Steuerfällen. Und das ist für die Praxis schon ein Hot Topic. Und nicht nur aus Sicht der Finanzverwaltung, sondern vor allem auch aus Sicht der betroffenen Arbeitnehmer, die eben da in entsprechende Risiken fallen oder nicht vom Homeoffice Gebrauch machen können, was in diesen Zeiten eben dann auch irrsinnig ist. Ne? Mhm. Also von daher ist das ein Zehner-Thema. Aber wir werden wirklich sehen müssen, wie man dauerhaft damit umgehen kann, ohne die Bürokratie da ins Unendliche zu treiben. Aber Nadja hat es ja schon angedeutet, wir wollten eigentlich gar nicht nur über die Lohnsteuer sprechen. Wir wollten auch ein bisschen die größeren Themen, die Betriebsstättenthemen in den Blick nehmen. Da kommen wir ja von der althergebrachten Definition, dass wir ein gewisses Grad an Beständigkeit brauchen und dem Unternehmen eine gewisse Geschäftseinrichtung zur Verfügung stehen muss. Und dass wir jetzt mal gucken müssen, wie das auf das Homeoffice passt oder eben nicht passt und wie Remote Working sozusagen einzuordnen ist. Deswegen würden wir jetzt eigentlich, Susanne, gerne mal über das Thema Betriebsstätten sprechen, das du ja auch aus Sicht der Arbeitgeber schon angerissen hast.
Welches Risiko stellt sich bei diesem Thema? Betriebsstätte. Ja, nein, vielleicht. Und ich glaube, das ist genau dieses vielleicht. Wann kommen wir in eine Betriebsstätte? Wann haben wir sie, wann haben wir sie nicht?
Genau, also man muss ja, ich sag mal, auch verschiedene Arten der Betriebsstätte unterscheiden. Aber fangen wir jetzt wirklich mal ganz einfach mit dem Homeoffice und dem Remote Working eines ganz normalen Arbeitnehmers an. Wie Eva ja schon einleitend gesagt hat, Betriebsstättendefinition, ich glaube, die kennt halt jeder. Ich brauche eine feste Geschäftseinrichtung, durch die die Geschäftstätigkeit eben eines Unternehmens ganz oder teilweise eben ausgeübt wird. Die OECD hat ja in ihrem Kommentar da schon so ein bisschen Leitlinien eben an die Hand gegeben, was eben eine Geschäftseinrichtung ist, dass das eben Platz oder Räumlichkeit ist, die dem Unternehmen zumindest eben faktisch zur Verfügung stehen, ohne dass man jetzt also gleich eine rechtliche Zugriffsmöglichkeit darauf haben muss. Und dann spielt eben auch immer noch die Zeitkomponente, wie oft ich dann eben diese Räumlichkeiten nutze, also sprich periodisch oder rein zufällig eine Rolle, wobei jetzt aber auch die OECD da keine konkreten zeitlichen Vorgaben macht. Sie verweist so ein bisschen drauf, naja, alles, was so um die 6 Monate herum ist oder mehr als 6 Monate, das steigert dann halt eben das Risiko dieser Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte, weisen aber ganz klar darauf hin, es gibt auch Länder, die das eben anders sehen. Man muss mal vielleicht grundsätzlich festhalten, Homeoffice heißt jetzt nicht gleich automatisch, ich habe eine Betriebsstätte. Wie gesagt, diese gelegentliche Nutzung, die ja, ist unproblematisch. Was man dann eben herausarbeiten kann, ist, wenn sie eben ständig für die Ausübung der Geschäftstätigkeit zur Verfügung steht oder halt eben genutzt wird, dann habe ich eben, ich sag mal, so einen Aspekt der Betriebsstätte erfüllt. Und ganz insbesondere, wenn eben das Unternehmen von der Person verlangt, also vom Arbeitnehmer, diesen Ort des Homeoffice für die Ausübung der Geschäftstätigkeit eben zu nutzen. Also man sieht hier schon, dass die OECD mit ihren Leitlinien da auch sehr restriktive Vorgaben hat bei der Annahme eben des Homeoffice. Und man kann eben auch hier schon sagen, auf Basis eben dieser Äußerungen der OECD, dass ja das privat veranlasste Homeoffice-Aufenthalt im Ausland also jetzt nicht eben zu der Annahme einer festen Geschäftseinrichtung führt, weil, wie gesagt, es ist privat veranlasst. Also maßgeblich ist einfach hier, ob der Arbeitgeber das Ganze wünscht und vielleicht eben auch noch fördert. Und je mehr er sich das wünscht beziehungsweise auch schon fordert, bin ich dann halt eben näher dran an dieser faktischen oder Einflussmöglichkeit, die dann eben zur Betriebsstätte führen kann. Ich glaube, interessant ist es auch mal so ein bisschen die deutsche Sichtweise nämlich dann dazu zu sehen. Deutschland kennt, sage ich jetzt mal, diese Homeoffice-Betriebsstätte nicht, weil die ganz klar sagt, was der Arbeitnehmer in seiner Wohnung macht, da habe ich keinen Einfluss drauf und da habe ich keine Verfügungsmacht drüber. Und das ist eben auch so ein bisschen das Problematische in den grenzüberschreitenden Fällen. Es gibt Länder, wahrscheinlich kommen wir da auch gleich nochmal drauf zu sprechen, die sagen halt, ich habe eine Homeoffice-Betriebsstätte und Deutschland sagt, nee, ich habe keine. Und das ist natürlich der Traum eines jeden Steuerpflichtigen, zwei unterschiedliche Auffassungen zu haben, die dann im Zweifel irgendwo in der Doppelbesteuerung landen.
Ja, das ist genau die Diskussion, die wir in der Praxis ja immer sehen. Ne? Deutschland sagt dann immer, habe ich Verfügungsmacht oder nicht? Und macht das auch so ein bisschen daran fest, habe ich dem, also wie du richtig sagtest, ne, hat der, also arbeitet der Arbeitnehmer aufgrund des Wunsches des Arbeitgebers von dort aus oder stelle ich dem eigentlich ein Büro oder einen Arbeitsplatz zur Verfügung und er nimmt den nicht in Anspruch, sondern entscheidet sich aus eigenen Gründen, den in Anspruch zu nehmen. Hast du denn eine Best-of, also beziehungsweise vorne dran auch mal?
Best-of.
Das ist ja nur die deutsche Sicht, aber aus Sicht des deutschen Unternehmens und der deutschen Berater hilft uns das ja nicht weiter zu wissen, wie Deutschland das macht, sondern das Problem ist ja, wenn man dann eben in die angrenzenden Länder oder auch die weiter wegliegenden Länder geht, wie die das dort sehen. Kannst du einmal zusammenfassen, wo bei dir sofort die rote Lampe angeht, wenn du diese Länder hörst und was da deine Erfahrungen sind oder dein Kenntnisstand?
Ja, also ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, dass Österreich ganz schnell bei der Homeoffice-Betriebsstätte es gibt aber, wie gesagt, auch andere Länder, Dänemark zählt auch drunter. Und ich sag mal allgemein, die Länderpraxis, wie ich es jetzt schon gerade gesagt habe, die OECD restriktiv, die ausländischen Finanzverwaltungen, was man eben mitbekommen hat, die sind da im Durchschnitt nicht so restriktiv. Die sehen das Ganze etwas weitergehender, insbesondere das Thema Verfügungsmacht des Arbeitgebers. Das wird da eben schneller bejaht. Also klar, es gibt eben einmal immer das Verlangen des Arbeitgebers. Ich glaube, dann ist man relativ schnell eben im Homeoffice. Aber so wie Österreich, wo schon, wenn das in Abstimmung mit dem Arbeitgeber ist oder ein Dulden des Arbeitgebers ist. Und wie gesagt, Österreich, wenn man dann da halt schon mehr als 25% im Homeoffice sich befindet, dann habe ich da eine Betriebsstätte. Und das wäre halt eben bei einer 5-Tage-Woche, dann bin ich mit 2 Tagen dabei.
Da gibt es ja auch so ein österreichisches BMF-Schreiben, ne, mit den 25% und 50%. Lustigerweise hatten wir das in der Praxis auch. Und dann denkt man ja, so richtig OECD-konform ist das nicht. Aber ich sehe bei unseren Mandanten, und vielleicht hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass die nicht besonders erpicht darauf sind, dort das einmal überprüfen zu lassen. Also ich hatte mich mit österreichischen Kollegen ausgetauscht und die hatten sich mal mit Richtern dazu ausgetauscht aus Österreich und die sagten, nee, wenn mir so ein Fall vorgelegt würde, dann würden wir das ganz klassisch nach den Kriterien abprüfen und wir halten das nicht für ein geeignetes Abgrenzungskriterium 25%. Wir haben aber noch keinen Mandanten gefunden, der irgendwie sagt, alles klar, das möchte ich jetzt einmal durchexerzieren, weil es halt im Regelfall immer nur 1-2 Mitarbeiter sind.
Also bei uns das Gleiche. Also da wollte es auch noch keiner durchexerzieren. Und es ist dann halt immer die Frage, muss wahrscheinlich Finanzverwaltung mal weghören, wie compliant verhalte ich mich halt eben oder nehme ich halt vielleicht auch eine Doppelbesteuerung einfach in Kauf, weil sie vielleicht dann doch überschaubar ist, weil man muss mal dann überlegen, okay, was ordne ich der Betriebsstätte zu, wenn das halt ein normaler Mitarbeiter ist.
Bevor wir zu der Frage kommen, die wollte ich nämlich auch einmal ansprechen, wollte ich noch kurz sagen, in Dänemark ist es so, dass es genau, also es ist jetzt ein Tax-Ruling gibt, was wohl veröffentlicht worden ist, bisher auf Dänisch, aber demnächst übersetzt. Da war ein Fall, ein CEO, der in Norwegen CEO ist, dort 2 Tage arbeitet und 3 Tage im Homeoffice in Dänemark. Wo dann die Dänen sagen, das ist auch ein Betriebsstättenfall in Dänemark. Also genau andersrum, 3 Tage Dänemark führt auch zur Betriebsstätte. Aber genau die Frage ist dann, was passiert eigentlich, wenn ich eine Betriebsstätte habe? Was ist die Konsequenz? Also das eine ist natürlich, ich muss sie anmelden im Zweifel. Ich muss dann auch gucken, wie der Mitarbeiter dann versteuert wird und Sozialabgaben leistet und so weiter. Aber ertragssteuerlich, wie du sagst, Susanne, was ordne ich dem eigentlich zu? Was ist eigentlich, also wie teuer wird das Ganze?
Also wenn man mal so ein bisschen dann davon ausgeht, klar, Hilfs- und Nebenrechnung und alles, was ich eben machen muss, aber so wahnsinnig viel kann ich halt dem Mitarbeiter nicht zuordnen. Also das ist dann schon die Frage, gehe ich da halt dann Cost-Plus rein, ohne jetzt hier der Verrechnungspreis-Experte zu sein. Also wenn das ein Mitarbeiter ist, der, was weiß ich, im 5-stelligen Euro-Bereich verdient oder lass es auch den 6-stelligen Euro-Bereich sein und vielleicht am Ende eine One-Man-Show ist, dann glaube ich, hat man am Ende mehr Compliance-Kosten als das Thema, was an Steuern bei rumkommt.
Ja, und kippt das irgendwann? Also kippt das dann schon bei einem, in Deutschland würden wir sagen, leitenden Angestellter, das passt nicht ganz, bei einem Mitarbeiter, der wichtiger ist, Mittelmanagement, also dass man da nicht mehr Cost-Plus anwenden kann? Kippt es am Ende dann bei einem Kollegen, der auf dem C-Level ist, ob nun CFO, CEO, was auch immer, wahrscheinlich sogar da nochmal abhängig, welche Funktion der hat. Kommt man irgendwann raus aus dem oder muss raus aus dem Cost Plus und dann sagen, ja, wir müssen da irgendwie einen Profit Split anwenden, wo man sich dann fragt, also wie viel Anteil hat dann so ein CEO, der in Dänemark oder in Österreich sitzt, allein an der Gesamtwertschöpfungskette des Unternehmens? Da wird es wahrscheinlich dann richtig schwierig und also ein Risiko auch, das beide Länder anerkennen. Aber ich glaube, du sagst, also solange es Mitarbeiter sind, die nicht einen wesentlichen Einfluss haben auf die Wertschöpfungskette, würde ich auch mal mit Cost-Plus argumentieren.
Genau, nee. Und je mehr, das ist dann halt eben, je mehr Risiko sie eben übernehmen, je mehr Einfluss sie haben, dann wird es natürlich irgendwann brisanter. Und insbesondere, wenn die dann natürlich auch entsprechende großvolumige Verträge dann vielleicht auch abschließen, aber dann sind wir vielleicht auch schon einfach bei anderen Themen, wo man sich noch am Ende fragen muss, habe ich noch den Ort der Geschäftsleitung irgendwie in Deutschland? Aber fangen wir mal, wie gesagt, erst etwas kleiner an, eben mit den ganz normalen Betriebsstättenproblematiken. Aber klar, es wird irgendwann natürlich umfangreicher, je verantwortungsvoller die Position ist.
Und vielleicht muss man das Ganze auch im Zusammenhang mit der neuen Funktionsverlagerungsverordnung sehen, wo ja dieser ominöse Satz drin steht, auch ein Teil einer Funktion. Wenn wir jetzt denken, Funktionen sind personenbezogen, haben wir eigentlich da auch gleich ein Thema mit Exit-Besteuerung. Ne?
Mhm. Ja.
Je nachdem, was der gute Mensch dann dort macht.
Absolut. Vielleicht auch nochmal die Frage, wenn das Ausland schneller in einer Betriebsstätte ist und Deutschland da ja doch eine andere Ansicht hat wegen Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter, kann ich, wenn ich im Ausland davon ausgehen muss, ich habe eine Betriebsstätte, das Thema dann doch für mich etwas sicherer gestalten, indem ich sage, na, ich versuche die Betriebsstätte dann im Ausland, auch wenn es nur eine Person ist, Substanz ist schwierig, weil es nur eine Person ist, aber trotzdem so stabil wie möglich zu machen, dass auch die Deutschen anerkennen, dass es eine Betriebsstätte ist.
Also das kann man, sag ich mal, auf jeden Fall machen. Man kann ja ein Büro anmieten im Ausland und dadurch dann halt eben eine feste Geschäftseinrichtung begründen. Dann übernimmt eben auch die Miete der Arbeitgeber. Es wird dann vertraglich vereinbart, du musst das machen und im Inland steht dir kein Büro zur Verfügung. Also man kann, genauso wie man es verhindern könnte, auch entsprechend dann halt eben was dazu beitragen, dass man eben auch aus deutscher Sicht eben eine Betriebsstätte dann hat.
Matthias, in den großen Fällen, weil du den C-Level angesprochen hast, CEO, CFO, und ähnliche Personen. In den großen Fällen wird es teilweise über ein Vorabverständigungsverfahren gelöst, schon vor der Corona-Pandemie. Also wenn ich im Konzernbereich unterwegs bin und habe da ein Vorstandsmitglied, das im Ausland irgendwie auch entsprechend tätig sein möchte. Das sind dann ganz spannende Diskussionen, weil natürlich die Beratung versucht, den Wertschöpfungsbeitrag des Vorstandsmitglieds entsprechend klein zu rechtfertigen. Das Vorstandsmitglied selber vielleicht eine andere Ansicht
hat, ja, genau,
entsprechend den Wertschöpfungsbeitrag, auch während des Auslandsaufenthalts haben kann. Da muss man aufpassen, wen man mit wem sprechen lässt an der Stelle. Aber grundsätzlich in den großen Fällen lohnt sich das sicherlich, sich da vorab abzusichern. Das Problem ist halt die vielen, vielen tausend kleinen Fälle, die jetzt spätestens seit der Corona-Pandemie aufgeploppt sind. Da kann man so nicht vorgehen. Und da ist, glaube ich, für alle wirklich der Bürokratieaufwand das Lästigste. Also auch im Arbeitnehmer, im lohnsteuerrechtlichen Bereich. Selbst wenn es dann nur zu einer Einmalbesteuerung am Ende kommt, durch eine entsprechende Aufteilung des Arbeitslohns. Aber wenn man da den Personen sagt, sie müssen jetzt in beiden Staaten eine Steuererklärung abgeben, vielleicht dann auch eben Beratungsleistungen in Anspruch nehmen, das ist für mittlere Arbeitnehmerlevel in der Regel nicht zumutbar. Deswegen glaube ich, ist es auch kein Geheimnis, kann man auch in öffentlichen Dokumenten nachlesen, dass da auch die Politik, Bundestagsanfragen etc., die Politik gerade ziemlich scharf gemacht wird, auf dieses Thema zu reagieren.
Wie ist es mit dem Thema, wenn wir jetzt wenn der Arbeitnehmer nicht im Ausland wohnt und dort im Homeoffice arbeiten will, sondern das Thema Workation, womit ja auch ziemlich viel geworben wird. Einige machen das weiß ich nicht, wochenweise, mal 10 Tage. Andere sind da, glaube ich, ein bisschen aggressiv, was heißt aggressiv, sportlich unterwegs und sagen, ja, wir bieten unseren Mitarbeitern bis zu 30 Tagen im Ausland an zu arbeiten und die Arbeitszeit an den Urlaub heranzuhängen. Was ist so dein Eindruck, Susanne? Wo ist da so ein gutes Mittelmaß? Wie weit kann man da gehen, ohne große Risiken einzugehen? Welche Länder sind da eher weniger Risiko? Wobei wir auch wissen, jedes Land oder jede Konstellation mit Deutschland ist natürlich auch wieder individuell zu prüfen. Aber wie ist da gerade so die Marktlage?
Also was wir mitbekommen, oder ich meine, wir fragen ja dann auch oder binden unsere ausländischen Büros ja entsprechend ein, erarbeiten ja auch Richtlinien für Unternehmen. Viele beschränken es eben auf Länder innerhalb der EU, weil man dann zumindest auch so ein bisschen vom Sozialversicherungsrecht her, sage ich mal, abgestimmt ist. Und viele beschränken die Dauer der Workation ja so zwischen 1 und 2 Monaten. Also so, da kann man eben noch ganz gut mit leben. Es ist aber natürlich schon darauf zu achten, oder was dann auch regelmäßig in den Richtlinien so ein bisschen drinsteht, ist, dass natürlich dieser Auslandaufenthalt, der ist nicht betrieblich veranlasst. Also es ist ein ausdrücklicher Wunsch natürlich des Arbeitnehmers, der eben hier in seinen privaten Räumlichkeiten, also sprich schon vielleicht eben Hotel oder Ferienwohnung arbeitet, aber definitiv jetzt auch nicht irgendwie in einer Einrichtung des Unternehmens bei der Tochtergesellschaft im Ausland. Das sind so Themen, auf die zu achten ist. Und natürlich auch kann es nicht sein, dass der Arbeitgeber die Kosten für die Ferienwohnung übernimmt. Also das sind so Leitplanken, die da auf jeden Fall festgelegt werden sollten. Und dann, ja, je nach Level wieder des Arbeitnehmers ist halt schon hier auch die Empfehlung, keine Abschlussvollmacht, keine Involvierung in die Anbahnung oder Abschluss von irgendwelchen Kundenverträgen. Und wenn es jetzt der super wichtige Vertrag ist, der unbedingt in diesem Zeitraum abgeschlossen werden muss, ja, dann muss man sich halt vielleicht auch mal ins Auto, in den Flieger setzen und dann halt eben nach Deutschland fahren, um das dann dort eben vor Ort zu erledigen. Aber so EU ist, ich sag's mal, unproblematisch und dann so dieses 2 Monate, das ist so, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat.
Stichwort, muss man sich ins Auto setzen und vielleicht mal zurückfahren, um den Vertrag zu unterzeichnen. Vertreterbetriebsstätte. Vertreterbetriebsstätte liegt ja vor, wenn der Arbeitnehmer gewöhnlich Verträge im Namen des Unternehmens abschließt. Bei einem Vertrag ist das vielleicht noch nicht der Fall, aber wo ziehen wir die Grenze zwischen einem unabhängigen Vertreter und einem abhängigen Vertreter, der dann als Betriebsstätte im internationalen Steuerrecht behandelt würde?
Genau, das ist eben ein gutes Stichwort, die Vertreterbetriebsstätte, die es ja eben auch gibt. Und daher immer die Frage nach der Gewöhnlichkeit. Da hat sich ja auch die OECD so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wann ist etwas gewöhnlich, wann ist es eben nicht mehr gewöhnlich. Ich glaube, festzuhalten ist ja definitiv mal, dass das ganze Thema während Corona-Pandemie, wo wir wirklich teilweise ja auch nicht reisen durften, wo von Regierungen irgendwelche Beschränkungen vorhanden waren oder aufgrund von Gesundheitsmaßnahmen gesagt wurde, nee, geht nicht. Also es sind eher die außergewöhnlichen Ereignisse, wo ich jetzt keinerlei Thema eben mit Vertreterbetriebsstätte habe. Auch wenn ich mal irgendwo vorübergehend anwesend bin, dann ist das eben auch nicht als gewöhnlich zu werten. Wenn ich mich aber irgendwo mal mehr als 6 Monate aufhalte und irgendwo auch wieder diese Regelmäßigkeit habe, dann bin ich halt eben schon ja in dieser Gewöhnlichkeit drinnen. Und man muss natürlich auch darauf achten, ich meine, jetzt wieder Corona hin oder her, wenn ich vorher schon Verträge und dergleichen abschließen konnte, dann war ich jetzt, sage ich mal, durch die Corona-Pandemie jetzt auch nicht safe. Und auch wenn ich mich dann danach weiterhin so verhalte, dass ich halt eben die Verträge im Ausland abschließe, dann ja, war ich während Corona sozusagen auch nicht safe. Also Dieser eine Vertrag, klar, ist mit Sicherheit zu wenig. Aber wenn ich eben eine leitende Position habe, dann bin ich da halt eben schon sehr schnell drinnen. Es ist immer diese 6 Monate, die dort eben ja angesprochen werden. Ein ganz interessanter Aspekt, wenn ich den mal noch erwähnen darf oder was ja auch so ein bisschen diskutiert wird, ist die Frage, schadet es mir denn überhaupt, wenn ich im Ausland einen Vertrag unterschreibe, den Vertrag, den ich aber unterschreibe, gar nichts mit dem Ausland zu tun hat. Also sprich eben so das Thema, der Marktbezug zum Aufenthaltsstaat. Also wenn es jetzt halt eben ein Vertrag ist, der nur rein Deutschland betrifft, tut es denn dann überhaupt weh, wenn ich den eben im Ausland unterschreibe? Und ich glaube, da gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Finanzverwaltung das ganze Thema ja nicht so teilen wird. Da ist es egal, ob es Bezug zum Ausland hat oder also sprich zum Aufenthaltsstaat oder eben nur zu Deutschland. Aber das ist also wäre jetzt zumindest mal so ein bisschen mein Wunsch, der dann hoffentlich auch ja in der Working Party der OECD beleuchtet wird. Habe ich dann ein vertreter Betriebsstättenthema oder nicht?
Vielleicht noch die kurze Frage. Jetzt haben wir mal gesprochen von den Personen, die Abschlussvollmacht haben und so weiter. Betrifft das aber auch ohne Abschlussvollmacht die gesamte Einkaufsabteilung, die also ne, als Betrieb, also als Job Description Vertragsverhandlungen aller Verträge haben, wenn die im Ausland sind? Muss man die eigentlich ausnehmen aus solchen Vocation-Regelungen?
Es ist halt immer die Frage, ob man sie gleich ausnimmt oder ob man halt, ich sag mal, so ganz klare Do's and Don'ts vorgibt für den Zeitraum eben der Workation. Also ich brauche definitiv jetzt nicht immer diese Abschlussvollmacht. Also da hat sich ja auch so ja die Meinung der OECD eben weiterentwickelt. Es gibt zwar noch viele ja alte DBAs, sage ich mal, wo eben auf diese Abschlussvollmacht eben abgestellt wird. So die Auffassung der OECD und wo sich ja auch schon viele Länder halt eben angeschlossen haben, ist, wenn ich natürlich den Vertrag komplett ausgehandelt habe und vorbereitet habe und eigentlich nur noch die Unterschrift drunter muss, dann brauche ich auch keine Abschlussvollmacht, sondern dann ist schon dieses Aushandeln der Verträge das, was eben zu einer Vertreterbetriebsstätte führen kann. Also wie gesagt, ich brauche nicht dieses, ja, also man kann auch von der faktischen Abschlussvollmacht dann eben sprechen.
Aber ich bin in der Praxis komplett bei dir. Also wenn man die ausnimmt, die Kollegen, das kann man nicht erklären. Also außerhalb des Steuer- und Sozialversicherungs- oder nur Steuerbereich letztlich, die verstehen überhaupt nicht, warum. Also die sagen einfach, das ist eine unfaire Behandlung. Also
ja, und es sind ja, also wir haben einfach diesen Fachkräftemangel und den Kampf um die besten Arbeitnehmer. Und wenn ich dann noch einen in einer tollen Position oder halt einfach in einer höher angesiedelten Position haben möchte, dann hat der halt erst recht kein Verständnis. Also warum jetzt ich nicht? Und
aber die Steuerabteilung. Jeder,
ja.
Weil wir dann sagen, genau. wir sind nicht wichtig. Wir machen nur hier so ein bisschen ne, Support.
Ja.
Kein Wirtschaftsbeitrag.
Genau.
Obwohl das die Sache ja inhaltlich nicht besser macht, sage ich mal davor, aber die Abschlussvollmacht wenigstens ein klar greifbares Kriterium und jetzt wird's ja viel diffuser. Aber auch hier die Steuerabteilung, Matthias, die unwichtige Randfunktion, die Nebentätigkeit im Konzern, das könnten wir Susanne und ich leider nicht argumentieren, weil ja. Die Steuerberatung unter die Haupttätigkeit ist. Also das kommt dann auch wieder hin.
Ja, vielleicht noch ein interessanter Punkt bei der Vertreterbetriebsstätte. Wir hatten jetzt bei der anderen Betriebsstättenart, ich nenne es mal die Homeoffice-Betriebsstätte oder feste Geschäftseinrichtungsbetriebsstätte, war ja immer so das Thema, ich brauche eben eine feste Geschäftseinrichtung und das ist ja gerade bei der Vertreterbetriebsstätte nicht erforderlich.
Wie sind denn deine Erfahrungen zu dem Aufgriff von Vertreterbetriebsstätten im Ausland? Beziehungsweise auch im Inland für ausländische Mandanten?
Also im Inland schon vor der Corona-Pandemie Aufgriffstatbestand. Ich glaube, jeder kennt ja das BfH-Urteil, dass ja eben auch die Organe, also sprich Geschäftsführer, eine Vertreterbetriebsstätte in Deutschland begründen können. Und da in dem Zuge hat man schon gemerkt, dass sich da die Themen etwas mehr gehäuft haben oder auch halt in Betriebsprüfungen sich mal das Thema halt genauer angeschaut wurde. War ja dann auch schon gerade ja das Thema Frankreich zu Beginn genannt, die dann ja doch immer ganz gerne auch in Deutschland ihre Geschäftsführer haben. Also das war vorher schon Thema. Man merkt aber, dass diese ganzen internationalen Themen in Betriebsprüfungen immer mehr in den Fokus geraten und zunehmen. Und da muss es nicht immer das große Unternehmen sein, sondern es sind nach meinem Gefühl sogar noch eher die kleineren Unternehmen. Also was dann wirklich Mittelstand betrifft, wenn nicht sogar hin irgendwie zum 10-Personen-Beratungsunternehmen irgendwie. Also das häuft sich sehr. Und ja, was ausländische Finanzbehörden betrifft, es ist das Gleiche. Also man legt immer mehr den Fokus auf die ja, grenzüberschreitenden Themen.
Ja, ein weiteres genau das auch entsprechende Thema sind sogenannte Matrix-Organisationen, die in Multinationals seit Jahrzehnten, würde ich sagen, bekannt sind und gelebt werden, die aber nach meinem Eindruck auch immer mehr im Mittelstand kommen, ob das nun Shared Service Centers sind oder andere Dinge, wo man einfach versucht, bestimmte Tätigkeiten im Unternehmen zu zentralisieren und Services für die ganze Gruppe zu erbringen. Also die typische Konstellation bei diesen Matrix-Organisationen ist, dass wir einen lokalen oder einen Kollegen haben, der sitzt lokal, hat seinen lokalen Arbeitsvertrag, hat dort seinen lokalen Chef, der den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, rechtlicher Arbeitgeber ist in dem jeweiligen Land, das, wo der Mitarbeiter sitzt und seinen Aufenthalt hat. Und dann haben wir aber, wie man das nun nennt, ob das nun eine gestrichelte, funktionale Dotted Line, wie auch immer ist, man hat eine zweite Berichtslinie ins Ausland, eine funktionale Berichtslinie, wo man dann einen zweiten Chef hat, der dann im Prinzip fachlich die Aufsicht hat und dem Kollegen sagt, was er zu tun und zu machen hat. Also wenn man sich beim Shared Service Center vorstellt, beispielsweise im Accounting, dass dann jemand im Ausland sitzt, ein Chef, und sagt, wie also die Buchhalter zum Beispiel dann zu arbeiten haben. Welche Fragestellungen spielen da eine Rolle bei diesen Matrix-Organisationen? Was gibt es da für Themen?
Es sind eigentlich schon die ganzen Themen, die wir auch im Vorfeld so genannt hatten. Also ein wesentliches Thema, was halt immer den Arbeitnehmer selbst betrifft, wo habe ich es denn nun letztendlich zu versteuern? Wo bin ich lohnsteuerpflichtig? Dann dein Arbeitgeber wieder, habe ich irgendwelche Pflichten dann zu berücksichtigen? Im Ausland dann wieder die typischen Betriebsstättenthemen. Ich glaube, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sache ist, du hast es ja zu Beginn gesagt, es gibt den zivilrechtlichen Arbeitgeber, mit dem ich halt meinen Vertrag geschlossen habe, und dann halt eben auch so entscheidendes Kriterium, wer ist eben der wirtschaftliche Arbeitgeber. Und da muss ich mir eben die Frage stellen, also mir mal ganz genau anschauen, was macht die Person, der Matrix-Manager, so nenne ich ihn jetzt mal, welche Verantwortlichkeiten hat er, wo ist er eingebunden, in welche Organisation, wer ist sozusagen sein wirtschaftlicher Arbeitgeber. Also es gibt ja ein BMF-Schreiben, was sich ja mit Arbeitnehmer- und Doppelbesteuerungsabkommen beschäftigt. Die haben jetzt zwar für den Entsendungsfall da so ein bisschen Definition für den wirtschaftlichen Arbeitgeber geschaffen, aber lässt sich meines Erachtens 1:1 da eben auch mit übernehmen, dass ich mich eben frage, wo ist denn der Arbeitnehmer eingebunden? Klar, immer die Frage, wer trägt wirtschaftlich eben den Arbeitslohn? Und dann ist es auch egal, wer die auszahlende Stelle ist. Am Ende kommt es eben drauf an, wer damit wirtschaftlich belastet ist. Und dann aber auch die Fragestellungen, wer trägt so ein bisschen die Verantwortung oder das Risiko für das Tätigwerden eben des Arbeitnehmers, also für die Ergebnisse, die er erzielt, und welchen Weisungen unterliegt der Arbeitnehmer. Also das sind so, ich meine, so die bisschen abgrenzbaren Kriterien, um mal den wirtschaftlichen Arbeitgeber auszukundschaften. Und dann schaue ich mir mal die steuerlichen Folgen an, wenn ich weiß, wer wirtschaftlicher Arbeitgeber ist.
Die ersten beiden Punkte, also wer zahlt aus, also wer hat am Ende quasi die Rechnung zu tragen und auch wer trägt das Risiko, kann man vertraglich innerhalb der Unternehmensgruppe wahrscheinlich noch regeln. Aber ich glaube, der dritte Punkt, wer ist eigentlich verantwortlich am Ende? Wo ist der Mitarbeiter integriert? Ich glaube, da geht es ganz stark um Substance over Form. Das bedeutet, ich kann zwar viel regeln, wenn das aber anders gelebt wird, kann ich natürlich große Themen bekommen, wenn auf einmal ersichtlich wird, dass der Matrix-Manager faktisch alle Entscheidungen trifft und dass der lokale Chef, der den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, eigentlich nur ein Strohmann ist.
Genau, ja. Aber und, ich glaube, das haben wir ja im Steuerlichen immer. Man muss es schon auch leben und ja, nicht nur machen wir es halt mal so und so, dann könnte es funktionieren.
Ist dein Eindruck, dass diese Themen auch stärker aufgegriffen werden und dass vielleicht auch in den einzelnen, also in den Ländern, unterschiedlichen Ländern, diese Definition des wirtschaftlichen Arbeitgebers und dann auch im Grunde die Anwendung in der Praxis unterschiedlich ist? Also wie du sagst, wir haben in Deutschland das BMF-Schreiben, das ist bei vielen Sendungen, also da haben wir eine Richtschnur, aber können wir dieses Konzept tatsächlich so anwenden? Und wenn wir das dann auch in der Praxis so umsetzen, können wir damit halbwegs sicher dann arbeiten?
Also auch da ist es immer halt eine Einzelfallbetrachtung. Wie die Eva eingehend auch gesagt hat, die großen Unternehmen, die stimmen es im Vorfeld mit den Finanzverwaltungen ab. Also wie werden die Vorstände behandelt? Bei den, ich sag mal, kleineren Unternehmen wird es bilateral eben abgestimmt zwischen Berater. Und da versucht man halt eben einfach rechtssichere Leitlinien zu schaffen und eben auch ja zu leben, indem man, sage ich mal, sich schon gute Argumente zurechtlegt, dass das eben auch die Finanzverwaltungen mittragen. Und den wirtschaftlichen Arbeitgeber, das war die Ausgangsfrage, der ist klar jetzt auch in dem BMF-Schreiben geregelt, aber es gibt ja eben auch Interpretationen eben seitens der OECD und also da ist jetzt die Leitlinie nicht komplett anders.
Eva, ist das ein Thema beim Inbound-Fall, wo die Finanzverwaltung reinguckt? Also insbesondere, wenn es um nicht nur eine Person geht, sondern vielleicht eine ganze Anzahl, wo man sagt, ja Moment, der wirtschaftliche Arbeitgeber, wenn wir da reingucken, ist in Deutschland und nicht im Ausland, wie es im Arbeitsvertrag, also der rechtliche Arbeitgeber gibt?
Also das ist ganz sicher ein Thema, aber wahrscheinlich sogar mehr bei den Lohnsteuerprüfungen. Und die finden ja auch wieder eher in Richtung größere Strukturen, Konzernbereich statt. Bei den mittelständischen und kleineren Unternehmen würde ich mal vom Gefühl her sagen, sind dann vieles Zufallsaufgriffe, wenn eben mal eine Struktur ganz, ganz schief gelaufen ist, beziehungsweise halt so eine Matrix mal aufgesetzt und dann nicht mehr entsprechend gelebt wurde, wie ursprünglich mal konzipiert. Aber ich glaube, dadurch, dass das Thema einfach in der Öffentlichkeit in den letzten Monaten und Jahren wirklich viel diskutiert wurde, ist natürlich auch klar, dass auch ein durchschnittlicher Betriebsprüfer da jetzt mehr Sachkenntnis drüber hat und dieses Thema einfach besser vor Augen hat, weil es als Problembereich eben deutlich in der Öffentlichkeit identifiziert worden ist. Das kann sicherlich dazu führen, dass auch mal die ein oder andere Frage mehr gestellt wird im Rahmen von Prüfungsgesprächen.
Also was ich da auch nur halt ergänzen kann, eben aus der Erfahrung her, manchmal sind es in der Tat einfach Zufallsfunde, die man hat, weil dann halt mal noch ein paar Fragen gestellt werden, wo welche Person sitzt und wer denn für die eben verantwortlich ist. Und dann wird es manchmal leider auch den Unternehmen erst in dem Moment bewusst so, oh, da ist ja was falsch gelaufen. Also wie gesagt, in keinster Weise irgendwie böse Absicht oder mit dem bekannten Vorsatz, sondern einfach war mir jetzt gar nicht bewusst, dass eigentlich ich gar nicht mehr der wirtschaftliche Arbeitgeber bin, sondern jemand anders.
Was wir in der Praxis immer häufiger sehen oder ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal Berührungspunkte auch im privaten Bereich von einer Bekannten hatte, die einen neuen Job angefangen hat, ist das Konzept Employer of Records. Also eine Personalagentur, die Mitarbeiter im Auftrag vom Unternehmen in anderen Ländern anstellt und alle ja, formellen Beschäftigungsaufgaben vor Ort übernimmt, sodass ich quasi gar nicht den Mitarbeiter selbst beschäftige, sondern als Dienstleistung über diese Personalagentur in den Genuss seiner Arbeitskraft komme, sage ich mal. Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Was ist deine Meinung, wie das steuerlich zu beurteilen ist?
Ja, damit haben wir Erfahrung gemacht. Es ist in der Tat eine administrative Erleichterung, weil ich mich um gewisse Themen nicht kümmern kann. Man sollte aber auch immer das Kleingedruckte von diesen Employer of Records Verträgen lesen, die nämlich ganz klar Steuerberatungsleistungen im Hinblick auf Unternehmerrisiken ausschließen. Wenn ich da mit meinen Auslandskollegen eben dazu spreche und entsprechende Verträge auch vorlege, verhindern wir damit irgendwie ein Betriebsstättenrisiko oder dergleichen. Da kommt unisono Nein zurück. Also ich kann damit kein Risiko der Begründung einer Betriebsstätte im Ausland verhindern, eines inländischen Unternehmens beispielsweise. Also da zählt weiterhin eben auch so Themen wie wirtschaftlicher Arbeitgeber, wer das eben ist, und der Employer of Records kann das nicht übernehmen. Es ist wirklich, der hilft bei administrativen Themen natürlich, aber das ist auch schon alles.
Noch eine Frage haben wir, und zwar die erste, nicht Leser, sondern Hörerfrage. Ein gewisser Florian Holle stellt die, und wir fordern damit auch oder wollen auch andere Hörer damit animieren, Fragen zu stellen. Und zwar fragt er, sicherlich ein Spezialfall, aber der kommt vor. Es gibt ein Unternehmen, das hat mehrere Geschäftsführer und die sind alle in einem anderen Land ansässig und entscheidend auch in diesem Land. Wie geht man mit dem Thema Ort der Geschäftsleitung um? Ist es lösbar?
Gibt für alles eine Lösung, sage ich mal.
Ja, sehr gut. Das hat der Berater immer.
Genau. Ob es dann die Lösung ist, die eben allen gefällt. Nehmen wir Spaß beiseite. Wenn man sich ja mit dem Thema Ort der Geschäftsleitung betrifft, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die deutsche Brille eben aufsetze, dann ist es ja da eher die Frage, habe ich eine unbeschränkte Körperschaftssteuer und Gewerbesteuerpflicht oder eben halt eine beschränkte Körperschaft und Gewerbesteuerpflicht. Den nationalen Begriff eben Ort der Geschäftsleitung, da habe ich eben den Ort der Geschäftsleitung, wo eben das Tagesgeschäft stattfindet, also wo die kaufmännische Leitung ist. Und die macht eben den Ort der Geschäftsleitung aus. Es gibt ja mehrere Orte der Leitung. Also es kommt ja immer drauf an. Ich habe ja einen, der sich kaufmännisch beschäftigt. Es gibt einen, der sich vielleicht mit HR-Themen beschäftigt. Es gibt dann einen, der sich mit Technik, also die technische Leitung übernimmt. Und wenn ich mich eben wirklich mit dem Ort der Geschäftsleitung beschäftige, in unserem Sinne, wo ist eben die unbeschränkte Körperschaftssteuerpflicht anzusiedeln, dann stelle ich halt immer auf die kaufmännische Leitung ab, also wo wirklich das Daily Business entschieden wird. Das heißt, wenn ich jetzt eben hier 4 Geschäftsführer weltweit verteilt habe, dann gucke ich, wer macht denn eben hier die kaufmännische Geschäftsleitung. Und da kann es halt wirklich nur einen Ort der kaufmännischen Geschäftsleitung geben. Und wo dort eben die Entscheidungen getroffen werden, ist dann eben der Ort der Geschäftsleitung.
Wo man dann wieder sagen kann, dass der CFO und der CHRO einfach nicht wichtig sind, auch wenn sie es nicht hören wollen.
Ja. Nee, aber auch dort ist dann auch wieder das Interessante beim Ort eben der kaufmännischen Geschäftsleitung, auch hier brauche ich keine feste Geschäftseinrichtung. Also das kann auch eben beim kaufmännischen Geschäftsführer zu Hause sein. Also auch wenn es da eben kein Büro gibt.
Ja, danke Susanne. Ich glaube, Florians Frage ist damit bestens beantwortet. Und herzliche Grüße auch an der Stelle an Florian. Wir wollen vielleicht noch auf einen weiteren Themenblock springen. Über Matrix-Organisationen könnte man natürlich auch noch länger sprechen wie über alles. Aber die Zeit sollten wir auch wieder mal versuchen, im Blick zu behalten, auch wenn wir wahrscheinlich schon wieder knapp drüber sind. Wir wollen noch kurz sprechen über den Wegzug ins Ausland, über den Paragraphen 6 ASTG insbesondere, die Entstrickung im ganz Allgemeinen. Also was passiert, wenn ich beruflich bedingt oder auch aus sonstiger Motivation heraus quasi dauerhaft mein Homeoffice ins Ausland verlagern möchte oder vielleicht auch muss, in vielen Fällen heutzutage vielleicht auch muss. Ich kann vielleicht einleitend sagen, gerade die Wegzugsfälle im Sinne des 6 ASTG, das waren vor 10 Jahren noch Spezialfälle. Da gab es noch eine Handvoll Fälle pro Jahr. Mittlerweile hat man das Gefühl, es gibt eine Handvoll Anfragen pro Woche aus Sicht der Verwaltung. Aber Susanne, wie siehst du das? Ist das ein Thema bei euch in der Beratung? Und wenn ja, ist es ein großes Thema oder tatsächlich weiterhin eher so eine Nischenfrage?
Also ich habe 1 bis 2 Anrufe oder E-Mails pro Woche, also neue Anfragen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Liegt, wie gesagt, es ist kein Thema, wenn einer im DAX-Unternehmen tätig ist, es sei denn, er hat da halt eine Mitarbeiterbeteiligung eben von mehr als 1%. Aber das, wie gesagt, das ist gerade ein ganz heißes Thema. Gefühlt will jeder aus Deutschland irgendwie weg. Und wie ich es eben gerade gesagt habe, also vielleicht schaut man sich mal ganz kurz die Voraussetzungen eben auch an. Es betrifft eben natürliche Personen, die innerhalb der letzten 12 Jahre eben in Deutschland mindestens 7 Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren. Und dann brauche ich eben mindestens 1% Beteiligung an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Und eben auch innerhalb der letzten 5 Jahre muss ich eben zumindest 1% beteiligt sein. Und wie gesagt, gerade so im mittelständischen Bereich oder auch im Start-up-Bereich habe ich dann halt einfach sehr schnell diese 1% Beteiligung. Das kann eine Mitarbeiterbeteiligung sein, das kann eine Managementbeteiligung sein, aber dann eben auch das Start-up-Unternehmen oder den Unternehmer, der halt sagt, ach, im Ausland ist ja alles viel, viel schöner und wärmer und der eben vielleicht auch gerade sein Unternehmen verkauft hat, aber wieder eine Rückbeteiligung hat, die mehr als 1% ausmacht. Es kann aber auch die Schenkung an die Kinder im Ausland sein, die dort studieren, oder der Erbfall mit Kindern im Ausland, die dort studieren und dann aber auch nicht mehr zurückkommen, weil sie da die große Liebe gefunden haben. Oder mein Lieblingsthema, die Influencer, die eben in Deutschland eine GmbH haben und dann jetzt aber auf einmal alle nach Dubai wollen, weil sie sich da unter der warmen Sonne ja viel besser konzentrieren können, die schöneren Bilder machen können und ja auch dann alles sehr prominent auf den Social-Media-Kanälen auch kundtun, wo sie sich gerade aufhalten. Also da ist wirklich Wegzugsbesteuerung schon ein sehr großes Thema, mit dem wir beschäftigt sind.
Was ich dann noch im Kopf habe, ist, wenn ich darlegen kann, dass ich wieder zurückkommen möchte, dann kann ich, also innerhalb Europas sowieso Stunden, aber dann kann ich, komme ich dann raus? Also insbesondere bei dieser Dubai, bei dem Dubai-Fall?
Ja, also ganz kurz, innerhalb von Europa kommt man mittlerweile auch nicht mehr raus. Okay. Oder da hat sich ja, seit kurzer Zeit oder mittlerweile ist es schon ein Jahr eben her, wird nicht mehr unterschieden, ob ich innerhalb der EU wegziehe oder in Drittländer, also Wegzugsbesteuerung greift immer. Was die vorübergehende Abwesenheit betrifft, ist es sogar, ich sag mal, leichter geworden. Früher musste ich immer glaubhaft machen, dass ich wieder zurückkehre. Und das musste dann irgendwo berufliche Veranlassung haben. Das war so der klassische Entsendungsfall. Ich bin für 2 Jahre von meinem Arbeitgeber eben ins Ausland entsendet. Damit kann ich auf jeden Fall ja glaubhaft machen, dass ich wieder zurückkehre. Jetzt ist die Regelung so, ich muss nur noch die Absicht haben, zurückzukehren. Und muss diese Absichtserklärung auch gegenüber dem Finanzamt kundtun. Und dann würde, sage ich mal, erstmal die Wegzugsbesteuerung dann auch rückwirkend entfallen. Und die Stundung, die ich eben über 7 Jahre in Anspruch nehmen kann, die könnte eben auch ausgesetzt werden. Also sprich, dass ich eben nicht diese 7 Raten zu zahlen habe. Da ist aber in der Tat immer die große Frage, was ist diese Absichtserklärung, die ich abgeben muss, nur vorübergehend eben weg zu sein? Wie dokumentiere ich das? Also da ist es zwar schön, dass es nur noch eine Absichtserklärung sein muss, aber das ist was, wo wir uns in der Praxis wirklich sehr schwer tun, was da eben akzeptiert wird und auch schon den einen oder anderen Fall jetzt hatten, wo wir einen Antrag eben auf verbindliche Auskunft gestellt haben. Ich warte aber noch auf Antwort. zur verbindlichen Auskunft kann jetzt hier noch gar nichts dazu sagen, weil jetzt einfach die Änderung im Gesetz, die ist noch zu jung. Ich weiß nicht, Eva, ob du vielleicht auch was dazu sagen kannst, ob das BMF sich da näher zu äußern will, wie die Absichtserklärung auszuschauen hat.
Also ist ja kein Geheimnis, die Arbeiten am neuen Anwendungsschreiben zum ASTG laufen auf Hochtouren, sind inhaltlich weitestgehend abgeschlossen. Der Draft soll ja dann demnächst öffentlich gemacht werden, in die Verbändeanhörung gegeben werden. Und diese Fragen, gerade wie du es adressiert hast, Susanne, rund um eben Stundung und im Prinzip den ganzen verfahrensrechtlichen Teil, der in § 6 ASTG auch drinsteckt, der treibt die Praxis um. Das ist in der Finanzverwaltung selbstverständlich auch angekommen. Und da wird man schon versuchen, Antworten drauf zu geben. Das Problem war schon beim alten Recht immer die Frage der Glaubhaftmachung, was genügt denn da? Und also kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, als Kollegen und ich zusammen noch solche Anträge bearbeitet haben, wir haben immer gesagt, irgendwas, was sozusagen noch eine Verbindung mit dem vorherigen Wohnsitz oder mit dem Staat Deutschland, der für den Rückzug völlig ausreichend ist, dass man irgendwo nach Deutschland zurückzieht, in Betracht kommt. Also irgendwelche sozialen Verbindungen, irgendwelche wirtschaftlichen Verbindungen.
Die Mitgliedschaft bei FC Bayern.
Zum Beispiel, FC Bayern ist immer ein gutes Argument in Bayern.
Sollen wir noch auf die Entstrickung eingehen? Haben wir noch kurz die Zeit? Was kann noch passieren, wenn ich weg bin?
Ja, ich glaube, der Super-GAU ist, wenn ich die Wegzugsbesteuerung ja auf Ebene des 1%-Gesellschafters habe. Und jetzt lassen wir das mal 100% Gesellschafter, Geschäftsführer sein, der wegzieht und der ein Beratungsunternehmen in Form eben einer GmbH hat und vielleicht dann auch gar keine Mitarbeiter mehr in Deutschland, weil er halt eine One-Man-Show ist, dann verlagert der natürlich mal komplett den Ort der Geschäftsleitung ins Ausland und entstrickt damit auch. Also wenn es Beratungsunternehmen ist und wenn er dann eben seine Kunden mitnimmt, dann hat er da wertvolle Kundenverträge, nehme ich mal an. Ja, und damit habe ich nicht nur die Wegzugsbesteuerung, sondern auch noch die Entstrickungsbesteuerung eben auf Ebene der GmbH. Also wie gesagt, das wäre jetzt eben der Super-GAU. Wie gesagt, wenn ich wegziehe, muss ich mir eben immer die Frage stellen, was Ort der Geschäftsleitung betrifft, ob ich da eben nicht etwas mitnehme und ob ich eben zukünftige Besteuerungsrechte oder nicht nur überhaupt Besteuerungsrechte von Deutschland irgendwo einschränke oder beschränke. Das kann jetzt ja nicht nur die Kapitalgesellschaft treffen, sondern auch ein Einzelunternehmen, Personengesellschaft. Also die Regelungen sind im § 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG zu finden, beziehungsweise § 12 Absatz 1 KSTG. Und klar, es gibt auch das Produktionsunternehmen in Deutschland und wenn dort eben der Geschäftsführer, sage ich mal, eben ins Ausland zieht, aber das Produktionsunternehmen an sich ja noch in Deutschland zurückbleibt und jetzt eben nicht abgebaut wird in Deutschland und woanders eben wieder aufgebaut wird, dann bleibt ja auch eine Betriebsstätte in Deutschland zurück und insoweit wird ja dann das deutsche Besteuerungsrecht eben nicht beschränkt und dann bleibt es eben in Deutschland. Dann geht vielleicht eben der kleine Wissensteil, sage ich mal, vom Geschäftsführer mit. Aber ich glaube, das hält sich dann eben noch alles im Wesentlichen im Grenzen. Aber gerade wenn man eben, ja, was jetzt ja auch die digitale Zukunft ist, wo man dann halt eben nur seinen Laptop hat und damit halt eben umzieht, also sprich irgendwas alles Richtung Beratende und Dienstleistungen geht, da entstricke ich halt mal wesentlich mehr, weil ich eben gar nicht so viel zum Mitnehmen habe, zumindest eben an physischen Dingen. Also sobald immer irgendwas in Deutschland an Betriebsstätte zurückbleibt, bin ich relativ safe und alles, was dann halt eben nur ins Ausland mitgeht und Deutschland dann zukünftig nicht mehr besteuern darf, das unterliegt dann halt eben der Entstrickungsbesteuerung. Und wie gesagt, da auch wieder mein Lieblingsthema, eben der Influencer, die dann ja ganz lukrative Verträge mit Sportartikelherstellern haben oder irgendwelchen Food-Unternehmen. Und ja, die gehen dann halt mal kurz ins Ausland und nehmen die ganzen Verträge mit und entstricken dann so mit.
Ja, die Betriebsstätte hatte ja auch einen schönen Wandel durchlebt. Früher konnte man ja noch relativ leicht einfach eine Personengesellschaft gründen, die hat man dann gewerblich geprägt, hat gesagt, alles, was potenziell entstrickt werden kann, schmeißen wir da rein und dann bin ich doch relativ flexibel. Das hat ja dann kein nicht verhaftet, sage ich mal. Das brauche ich ja wirklich, wie du richtig sagtest, Susanne, eine originär gewerbliche Betriebsstätte, der eben die Wirtschaftsgüter auch funktional zugeordnet werden kann, um diese Entstrickungsbesteuerung zu vermeiden. Also die Dienstleister wie wir haben da leider keine gute Karte. Ja, ich glaube, wir haben wirklich einen ganz breiten Ritt durch dieses Thema genommen. Vielen Dank. Ich denke, dass wir jetzt mit Blick auf die Zeit vielleicht noch auf die Literaturhinweise kommen, denn die Themen wurden natürlich auch umfassend schriftstellerisch aufgearbeitet. Ich fange da einmal an mit den Kollegen Brzostowska.
Das war meine Kollegin bei Zalando. Viele Grüße an Patricia.
Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja, liebe Grüße, es tut mir leid. Ich habe es versucht zu üben, aber es ist mir nicht gelungen. Grenzüberschreitender Einsatz von Mitarbeitern im Dachraum in der IBB 22 aus 22 auf Seite 884.
Mit, muss man erwähnen, noch weiteren Yin-Kollegen mit Gremminger, Reiter und Siegel. Also es war ein Viereraufsatz.
Dann haben wir noch den Aufsatz von Clemens Schnell-Stengel, Employer of Record. Das Thema hatten wir heute auch kurz angeschnitten. Der formale globale Arbeitgeber in der IWB 12 aus 22 auf Seite 451. Offerhaus hat geschrieben zu Remote Work und Vacation, steuerliche Aspekte für inländische Arbeitgeber in der NWB 33 aus 22 ab Seite 2310. Halbach-Bühl haben Leitplanken bei der Etablierung einer Remote Work Policy verschriftlicht in der IWB 4 aus 22 ab Seite 123. Schuster hat geschrieben Rahmenvereinbarung zu Remote Working in Österreich, IWB 3 aus 23 ab Seite 114. Dissen, Riedel und Klassen haben einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Der wirtschaftliche Arbeitgeber im Rahmen von Mitarbeiterentsendungen, IWB 11 aus 22, ab Seite 432. Hente und Schaller haben den Aufsatz geschrieben Entsendung von Mitarbeitern nach Frankreich in der IWB 1 aus 22, ab Seite 30. Und ganz spannend mit Blick auf Matrix-Organisation Anger und Capozzi, der doppelt tätige Geschäftsführer in Mutter- und Tochtergesellschaft in der IWB 1 aus 22 ab Seite 23. Also jeder, der da noch ein bisschen nachlesen möchte, kann sich natürlich auch an Susanne wenden mit konkreten Fragestellungen. Und ansonsten können Sie das dort gerne nachlesen. Und jetzt sind wir auch schon bei den Schlussfragen. Matthias.
Soll ich anfangen? Gerne.
Ja.
Entweder oder. Büroarbeit oder Homeoffice?
Ich bin für die Büroarbeit, erlaube aber Homeoffice. Nein, ich finde es einfach schöner, die Trennung zwischen privater Wohnung und einfach Büro zu haben und schätze es natürlich auch, halt mal mit dem Kaffee oder beim Kaffee mit Kollegen zu plauschen. Da bekommt man einfach doch ein bisschen mehr mit.
Ja, und auch die Arbeit zu Hause zu lassen, die Arbeit im Büro zu lassen, wenn man nach Hause geht. So.
Ja, das gelingt nicht immer, aber.
Ja. Nächste Frage. Großkonzern oder Mittelstand?
Jetzt darf ich natürlich hier nichts Falsches sagen. Also nachdem ja Rödel und Partner ja doch irgendwo den weltweit tätigen Mittelstand gerne berät, muss ich sagen, hängt da schon auch mein Herzblut dran, weil man einfach so ein bisschen näher auch an den Firmeninhabern dran ist, was aber jetzt auch nicht bedeutet, dass ich keine Steuerabteilung in Großkonzernen berate. Aber wie gesagt, Mittelstand ist einfach noch umfassender zu beraten.
Jetzt hast du diese Frage charmant gelöst, liebe Susanne. Die nächste ist fast noch kniffliger, zumindest aus der Perspektive eines Bayern. Oberbayern oder Franken?
Ganz klar Oberbayern, auch wenn unser Hauptsitz von Rödel und Partner in Nürnberg ist. Aber ja, ich bin ja auch in München und nicht in Nürnberg. Also von dem her ganz klar Oberbayern.
Ich habe noch eine, die steht nicht auf dem Zettel. Inland oder Ausland?
Zum Arbeiten Inland, für den Urlaub auch mal ganz gerne Ausland.
Vielen Dank.
Danke euch.
Es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viel dazugelernt, insbesondere beim 6ASTG, wie man auch gemerkt hat an meiner Frage. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie diese bitte an textquartett@nwb.de. Wir nehmen sie gerne auf, die Fragen, wie ihr gemerkt habt, an der Hörerfrage heute. Wir wünschen schönen Tag, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank nochmal an Susanne. Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.